bei Betrug, beim Fremdgehen, bei Affären sind wir ganz oft auf der Seite von den Personen, die entweder betrogen werden, die im Dunkeln tappen, die von nichts wissen, oder wir sind bei der Person, die betrügt. Und relativ wahrscheinlich verurteilen wir auch recht schnell dieses Verhalten. Selten gucken wir auf die Person, mit der die Affäre stattfindet. Also die Person, die die Dritte ist in diesem Bunde. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen uns mit Affären beschäftigen und vor allen Dingen mit den Menschen, die in Affären reinrutschen. Also die nicht in der Beziehung stecken, sondern die die dritte Person sind. Und wir wollen uns heute ganz genau angucken, wie das überhaupt dazu kommen kann und wie du dich aus der Affäre ziehst, im wahrsten Sinn des Wortes. Herzlich willkommen zu Sprich dich glücklich, deinem GfK-Podcast. Mein Name ist Susanne Kalista, ich bin Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation und du bist hier genau richtig, wenn du was für dich und deine Beziehungen tun willst. Ganz herzliches Hallo auch an dich, liebe Kerstin.
Hallo.
Auch heute bin ich im Studio von Kerstin Trüdinger. Sie ist meine Podcast-Produzentin und auch heute beim Thema Affäre meine Gesprächspartnerin.
Mir fällt so eine lustige Geschichte zu dem Thema ein. Mhm. Ich war mit ein paar Freundinnen im Theater und wir sitzen am Anfang da, das ist ein Theater, wo du auch Essen bestellen kannst. Und eine Freundin ist gerade dabei, will beim Kellner bestellen, plötzlich versteinert sich ihr Blick und wir alle so, was ist denn los? Hat sie da irgendwie was anderes zu essen entdeckt, das sie jetzt haben möchte? Und sie so, da sitzt der Mann meiner Freundin, aber es ist nicht seine Frau, die neben ihm sitzt. Und wir alle so geschaut, der Kellner geschaut und so. Also es war sehr spannend. Es hat sich aber dann als völlig harmlos rausgestellt. Aber wir haben dann einen Running Gag für den ganzen Abend gehabt. Und meine andere Freundin meinte dann, Mensch, so hätte ich das damals auch machen sollen. Einfach direkt ansprechen, als ich mal den Freund meiner Freundin erwischt habe beim Fremdgehen.
Ihn dann direkt ansprechen in der Situation.
Ja, ihn und die Freundin, genau, also irgendwie das gleich ansprechen. Bei wem auch immer. Und das war also ein Riesendrama und sie wusste gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Einmischen, nicht einmischen und so. Das sind ja, glaube ich, eben auch Themen, über die wir heute sprechen, oder?
Ah, jetzt, wo du es sagst, würde ich sagen, da machen wir nochmal eine eigene Episode draus. Heute geht es mir wirklich darum, mal die Person aus dem Schattendasein sozusagen rauszuholen, in dem sie ist, nämlich die Person, die die Affäre ist, die immer außen vor ist. Und ich habe ein paar Gründe mitgebracht, wie wir da reinkommen, wie das passieren kann und was auch der Nachteil ist, der da drin zu stecken und natürlich, wie wir mit der gewaltfreien Haltung und wie du mit der gewaltfreien Haltung, wenn du in so einer Situation bist, auch da rauskommst und dich befreist von dem, was da passiert. Hast du eine Idee, wie viele von denen, die betrügen, also die in einer Partnerschaft sind und eine Affäre haben, ihre Partnerinnen oder Partner verlassen, um dann mit der Affäre eine neue Beziehung einzugehen?
Ich würde sagen, wenige.
Sag mal eine Zahl.
10%.
Wow, Punktlandung, würde man sagen.
Echt?
Ja. Also ich habe das gehört, es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Untersuchungen dazu, aber die, die ich gehört habe, da war es wirklich nur 10%. 10% der Menschen sind wirklich bereit, die Beziehung aufzugeben, um mit der Affäre sozusagen oder mit der Person, mit der sie eine Affäre haben, dann eine Beziehung anzufangen. Und ich finde das insofern total spannend, weil ja ganz oft die Hoffnung so riesengroß ist von der Person, die außenstehend ist, dass genau das passiert, dass irgendwann man zusammenleben kann und eine richtige Beziehung führt, die auch öffentlich sein kann, wo man sich nicht mehr verstecken muss, wo man das miteinander einfach ausleben kann und eine wunderbare Zukunft zusammen hat, ne? Und das heißt ja auch, dass in 90% der Fälle das nicht eintritt und dieser Traum zerplatzt.
Ne? Ja, sind das nicht häufig auch Konstellationen dann mit, da hängt die Familie dran mit Kindern und so weiter und der Partner, der betrügt, ja, du hast diese Affäre und das ist alles spannend und große Gefühle, aber gleichzeitig hängt ja so viel, also an Familie, an eben mit Kindern und auch Finanzielles und Verpflichtungen und Verantwortung und so weiter, dass so leicht das dann auch nicht ist, da einfach zu sagen, ja und tschüss, mein Leben.
Also ich greife jetzt schon mal vor in die Lösung, nämlich ein Punkt ist, dich genau zu fragen, das, was du jetzt gesagt hast, Kerstin, im Grunde total viel Verständnis für die Person aufzubringen, die betrügt. Und stell mal vor, du bist jetzt diejenige, mit der betrogen wird, also diese dritte Person. Dann denkst du, ja, der würde ja gerne, aber das geht nicht, die Kinder und so. Also es heißt, das ist schon mal ein Indiz, wenn du das denkst, dass auf jeden Fall da eine Schieflage entsteht. Wir kommen da gleich noch zu. Ich will vorher mal ganz kurz drauf gucken, wie das passieren kann, weil wirklich für mich wichtig ist, diesen Menschen, die da reinrutschen, aus verschiedensten Gründen, die wir uns gleich angucken, wirklich auch mal eine Chance zu geben, sagen, wie geht's denn denen eigentlich? Wie fühlen die sich denn? Was sind denn ihre Bedürfnisse? Um ja vielleicht auch Empathie für Außenstehende im Freundeskreis kann das ja gut sein, dass eine Person, die mit einer verheirateten Person eine Affäre hat, das auch vielleicht gar nicht traut, ihren Freundinnen oder Freunden zu erzählen. Mhm. Weil dem sowas Negatives anhaftet, dass du diejenige bist oder die derjenige, die was Intaktes kaputt macht, zerstört, sich überall reinsneakt und nicht sich einen eigenen Partner oder eine eigene Partnerin sucht. Das ist übrigens gleich viel, ne? Also als ich da recherchiert habe für die Folge, hatte ich den Eindruck, dass es gleich viele Männer und gleich viele Frauen sind, die die dritte Person sind. Mhm. Ne? So, also das hatte ich vorher, glaube ich, auch eher nicht gedacht. Ich dachte, dass es mehr Frauen sind, weil es wird jetzt vielleicht auch ein bisschen klarer, wenn wir gleich drüber sprechen, wie das passieren kann, weil ich irgendwie dachte, dass Frauen breiter sind, das zu glauben, sich so an so Hoffnung zu klammern, sich selbst auch so zurückzunehmen. Deswegen dachte ich, dass mehr Frauen die dritte Person sind. Aber offensichtlich gibt es genauso viele Männer, denen das passiert. So, und wie kann denn das jetzt passieren? In welchen Situationen befinde ich mich denn, dass ich in so eine Affäre reinrutsche? Also mich in eine verheiratete Person verliebe und vielleicht auch ein bisschen mehr als das, ne? Wir reden ja nicht von einem One-Night-Stand. Wir reden eine Affäre davon, dass das über einen Zeitraum geht, über einen relevanten Zeitraum.
Also eigentlich eine parallele Beziehung. Schon fast, oder?
Könnte man so sagen. Ja. Naja, im Grunde schon. Also wenn du, das sagen auch Psychologen, dass wenn du in diese Beziehungsphase rutscht und dann den Eindruck hast, ich habe eine Beziehung, auch wenn ich den nur einmal im Monat sehe, weil er ja sonst bei seiner Familie ist zum Beispiel, ne? Und ein Punkt ist, der klingt jetzt vielleicht noch so ein bisschen als Entschuldigung für die Person, gut möglich, dass ich jemanden kennenlerne und das gar nicht weiß. Also gut möglich, dass ich in meinem Job, beim Ausgehen, irgendwo beim Sport jemanden kennenlerne und da irgendwie knistert und wir Nummern austauschen und so. Und diese Person, also ich es nicht weiß und die Person es auch nicht preisgibt, dass sie in einer Beziehung ist und eigentlich vergeben mhm. ist. Mhm. Oder nicht eigentlich, sondern vergeben ist. Mhm. So, wenn sie mir das einfach nicht sagt. So. Und ich aufgrund des Verhaltens der anderen Person jetzt einfach mal davon ausgehe, dass sie verfügbar ist. Ne? Wir schreiben uns, vielleicht treffen wir uns auch öfter, flirten. Also so in diesem Anfang Kennenlernphase, wo irgendwann schon gut wäre, der andere Person würde mal sagen, dass sie verheiratet ist oder eine Beziehung ist und so. Also gut möglich, dass ich gar nicht weiß. Und wenn ich dann, und das immer so weitergeht, ne? Und vielleicht dann auch schon wir was miteinander haben und irgendwie fühlt sich für mich an, na, wir sind halt in dieser ersten Verliebtheits-Kennenlernphase und dann irgendwann rauskommt, ja, also muss dir nochmal was sagen und eigentlich und so. Dann ist das ganz oft sehr hart. Und interessanterweise entscheiden sich dann viele, also die Männer und die Frauen, die dritte Person sind, trotzdem dafür, da drin zu bleiben, weil, also ich sage das jetzt echt in Anführungsstrichen, weil es dann schon ein bisschen zu spät ist. Du bist dann schon wie in der Beziehung, du hast schon so Gefühle entwickelt. So. Und wenn die andere Person dann zum Beispiel sagt, ja, aber es läuft nicht so gut oder sowas, das heißt, mir so kleine Bröckchen hinwirft, die ich mir zusammenreimen kann, um da mir eine schöne, hoffnungsvolle Perspektive draus zu basteln, dann bleibe ich vielleicht da drin. Hm. Vielleicht ist es auch, schön, ne, so, dass also hast du die gleichen Gefühle wie mit einer Person, die frei wäre, ne, und das ist schon bitter, finde ich. Gleichzeitig ist das relativ wahrscheinlich, dass es so passieren kann, dass du in eine Affäre rutscht. Mhm. Es gibt auch Gründe, warum die Person das nicht gleich verrät. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, was die eigentlich davon hat, damit hinterm Berg zu halten. Aber jetzt geht's erstmal nur um die dritte Person und dann kann sein, dass es so passiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich es weiß, dass die Person vergeben ist und aber denke oder gesagt bekomme oder auch vielleicht sogar miterlebt habe, dass die Beziehung nicht gut ist, dass die vielleicht kurz vorm Aussteht oder dass die Person, mit der ich mich jetzt eingelassen habe, unglücklich ist in der Beziehung, in der sie lebt. Das heißt, mir ist das zwar bewusst, dass es da jemanden gibt, aber ich habe den Eindruck, dass das sowieso nichts von langer Dauer mehr ist oder dass das kurz davor ist, auseinanderzugehen und dass das jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, zu sagen, ja, na, das stehen wir jetzt gemeinsam durch, ich unterstütze den, ich helfe der Person daraus, kann auch gut sein, dass ich mich dann trotzdem drauf einlasse. Die Enttäuschung in solchen Situationen ist trotzdem groß, oft, weil das nicht passiert, weil die Gewohnheit von der Beziehung, die schon existiert, halt eine unheimlich starke Kraft hat und es ganz oft so ist, dass es von außen halt eben anders wirkt, dass die möglicherweise die Beziehung von außen viel labiler oder fragiler wirkt, als sie wirklich ist. Mhm. Und noch ein Faktor kommt dazu. Das ist wirklich das Thema Kinder, Verantwortlichkeiten, auch Komfort. Ne? Vielleicht haben die sich irgendwo was schön zusammen eingerichtet und so. Und das, also jetzt im Sinne von das Leben eingerichtet mit viel drumherum und Familie und Freunde und was da alles sein kann, dass die Entscheidung dann immer zugunsten dieses Lebens fallen wird und nicht zugunsten der neuen Person, wo man sich alles neu aufbauen muss. Ne? Das kann auch gut sein.
Ja, oder vielleicht auch die Erkenntnis, dass ja, es ist alles aufregend und neu, genauso wie es bei deiner eigenen Beziehung dann am Anfang ja auch war, aber das verändert sich ja auch. Also die Frage ist, was ist sozusagen langfristig der Gewinn?
Ob sich das lohnt, ja. Ob es das wirklich wert ist, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Viele Menschen werden wahrscheinlich auch überlegen, wie viel sie da investiert haben in das Leben, was sie haben, was sie sich aufgebaut haben, wie viel vielleicht auch Mühe und Kraft und Energie das gekostet hat. Ne? Und dass da überhaupt gar keine Bereitschaft ist, das aufzugeben, finde.
Und Beziehungsarbeit.
Ja, genau, fängt ja wieder von vorne an.
Also eben, ich meine, weil du meintest, was sie investiert haben.
Ja, absolut. Was auch gut sein kann, dass Menschen sich auf Affären einlassen. Also die, die frei sind, ne, auf einer Affäre mit einem Menschen in einer Beziehung, dass es ein ängstlicher Bindungstyp ist. Und manchmal wissen die das gar nicht. Also es heißt, gut möglich, dass du dich auf Menschen einlässt, die gar nicht verfügbar sind. Und ganz tief in deinem Unbewussten ist das ein Selbstschutz vor zu viel Nähe und zu viel Bindung. Mhm. Ne? Und wenn dir das nicht bewusst ist, wunderst du dich vielleicht, warum du keinen Menschen findest oder warum du dich immer in den Falschen verliebst und immer in Männer oder in Frauen verliebst, die schon vergeben sind, Mensch. So. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich da mal reinzugucken und sagen, welches Bedürfnis erfülle ich in mir eigentlich genau damit, dass ich das mache. Und oft steckt da dahinter, wie gesagt, diese Bindungsangst oder bindungsvermeidende Typen, da gibt's ja verschiedene Typologien, da machen wir nochmal eine andere Episode dazu, zu diesen verschiedenen Bindungstypen. Das kann auf jeden Fall gut sein und das finde ich insofern total interessant, weil mit der Strategie, die du wählst, dich selbst zu schützen, du dich auch unglücklich machst. Es gibt schon die Momente, in denen du innerhalb der Affäre ja auch glückliche Momente und erfüllende Momente hast, aber die Betonung liegt eben da auf Momenten. So. Das, was tiefer ist und was öfter hochkommt, ist dann der Gedanke, warum finde ich ihn keinen, der wirklich
oder
mich will.
Oder warum beendet die andere Person nicht seine Beziehung,
und will
ihre
mit
Beziehung.
Mir und will mit mir zusammen sein, absolut richtig. Und das finde ich total interessant. Und ein Punkt, den ich noch mitgebracht habe, es gibt wahrscheinlich noch andere Gründe oder Situationen, die dazu verleiten, in eine Affäre zu rutschen. Was auch oft ist und was man findet so, wenn man ein bisschen recherchiert oder in der Literatur, dass Menschen, die aus einer Beziehung kommen, die gerade eine Trennung hinter sich haben, eher dazu neigen, so ähnlich wie der Bindungsängstliche, aber eben die haben auch eine Bindungsangst nur temporär. Mhm. Ne? Die sind noch gar nicht bereit und finden dann.
Wollen aber nicht allein sein.
Also nicht bewusst. Mhm. Ne? Also wenn es bewusst machst, dann finde ich es, muss ich sagen, mein moralischer Kompass würde dann sagen, das finde ich jetzt eigentlich verwerflich, um für mein eigenes Amüsement mir jetzt und ne, mich mal gut zu fühlen, mir jemanden auszusuchen, der in eine Beziehung steckt, Und den ja auch da, also da ein großes Risiko zu bringen. Ich rede jetzt von denen, wo das unbewusst ist, ne, dass die Menschen, die haben eine Trennung hinter sich und denken dann irgendwann, ja, jetzt gehe ich mal wieder raus und guck mal, was da so los ist auf dem Markt und versuchen dann flirten auch mit Menschen und komischerweise finden die dann eine gute Connection mit Personen, die nicht verfügbar sind. Und das ist dann oft auch noch das Zeichen dafür, dass sie eigentlich nicht bereit sind, dass die Bereitschaft für eine echte Beziehung, eine echte Bindung noch nicht da ist. Ne, so.
Aber das finde ich eh eine total spannende Frage. Eben die Situation, jemand, der frei ist, hat eine Affäre mit einer Person, die in einer Beziehung ist. Und wer trägt da wie viel Verantwortung? Weil die Person, die frei ist, ist ja frei. Und die Person, die in der Beziehung ist, ist ja eigentlich die Person, die Verantwortung trägt für den anderen Partner, für die Familie, die Kinder, was auch immer. Und ist es dann an der Person, die die Affäre ist, also diese dritte Person, zu sagen, nein, du hast Frau, Mann und Kinder, das können wir jetzt hier nicht machen, ich bin jetzt hier der moralische Kompass und übernehme die Verantwortung, oder kann die sich frei machen von diesen Gedanken, weil sie sagt, naja, also ich meine, ich, es ist mein Leben, ich bin frei und die Entscheidung der anderen Person ist ja, bleibt ihm oder ihr überlassen.
Ja, das ist eine total spannende Frage und ich finde, die Antwort muss sein, jeder von den beiden ist für sich selbst verantwortlich. Und wenn du jetzt die dritte Person bist, liegt es in deiner Verantwortung zu sagen, was ist mir wichtig? Will ich das? Passt das mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist, zusammen? Mich selber so zu verhalten, vielleicht auch die andere Person in Versuchung zu bringen, indem ich ja mitspiele zum Beispiel. So, passt das mit dem zusammen? Das entscheidest du für dich. So, ich fände es jetzt zu viel, mir Gedanken zu machen, was mit der anderen Person ist, ne? Ich sag dir ja nicht, nee, also ich fände dich richtig gut, aber fang mal lieber nichts mit mir an, weil du bist ja verheiratet und das, so, das ist ja deine Entscheidung. So, aber ich bin dafür verantwortlich, wie weit ich das forciere, ermögliche, zulasse und einsteige. Und die andere Person, die fremd geht sozusagen, na, die hat total auch die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten und bei der liegt noch die Verantwortung, zumindest die Konsequenzen zu tragen, die das dann auf alle anderen in dem Familienkontext hat. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es an einer von den beiden ist, der anderen Person jeweils zu sagen, was richtig und was falsch ist, weil es ja sowieso in deinem eigenen Ermessen liegt, was du richtig und falsch findest. Ne?
Also eher so dieses, bis wohin kann ich noch in den Spiegel schauen? Ist mein
Ja, das ist dein Kompass. Und relativ wahrscheinlich ist es für die Menschen, die die dritte Person sind, deswegen so schwer, das noch klar zu sehen, weil die dann, oh, ich habe ja noch hier die schöne Brille liegen, die ziehe ich jetzt nochmal an, weil die dann, wie alle Verliebten, durch die rosarote Herzchenbrille gucken. Die habe ich mir jetzt gerade angezogen.
Könnt ihr auf Susannes Instagram-Kanal sehen, wie das aussieht?
Könnt ihr euch mal angucken.
Oder bei YouTube.
Genau. Ja, weil genau das ist, die haben dann nicht mehr den klaren Blick da drauf. Weil wenn ich denke, ich bin total verliebt und mir so Hoffnung mache, dann verschwimmt auch so ein bisschen, ich dränge dann auch Sachen weg, aber es verschwimmt
ja,
dann auch
redet
so ein bisschen Realitäten. Das ist halt die Hoffnung, ne?
Ja.
Wenn ich das so ernsthaft betreibe und wirklich verliebt bin und die andere Person mir auch Hoffnung macht und die Hoffnung nährt mit den kleinen Krümelchen, die da immer mal um die Ecke kommen, dann ist es schwer für mich zu sagen, passt das noch zu meinem moralischen Kompass? Und ich würde wahrscheinlich immer dann, wenn so ein Gedanke hochkommt, dass es vielleicht nicht so richtig richtig ist und nicht zu dem passt, was ich für richtig halte, vor allen Dingen, würde ich wahrscheinlich dann immer gute Gründe finden, warum das bei uns anders ist und warum zum Beispiel, wenn das halt die eine große Liebe ist, dass man da vielleicht auch Opfer dafür bringen muss oder so. Ne? Also es ist auf jeden Fall schwer. Ich hatte eine Frau aus dem Coaching, die hatte 12 Jahre eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Und der hatte auch Kinder. Und ich meine, über 12 Jahre, ja, da werden ja auch die Kinder größer und älter und unabhängiger und selbstständiger und so. Und die fällt mir jetzt in dem Moment deswegen ein, weil genau der ihr Problem darin bestand, dass sie moralisch, also mit ihren eigenen Wertevorstellungen, dass nicht gut fand, was da passiert ist und gleichzeitig so tief da drin gesteckt hat, in ihren eigenen Wünschen, Erwartungen, auch immer in diesem, die hat in den 12 Jahren hat es ganz oft auch dieses, ja, dann nicht mehr Schluss machen und ah, wir können nicht ohneinander und so. Und das ist ja auch was, was so eine Abhängigkeit erzeugt, ne? Also dieser Brocken, den du dann kriegst, der macht dich dann wieder glücklich, ja? Der Liebesentzug oder das Abnabeln oder das eben nicht sehen können, diese große Sehnsucht, die dann entsteht in den ganzen Wochenenden, in denen die irgendwo saß.
Eigentlich permanent,
und auf den gewartet hat, ja? Und dann so, die Sehnsucht hat ja auch das, verwechseln wir dann halt manchmal einfach auch mit Liebe, ne, weil die Gefühle innerhalb dieser Affäre so intensiv sind, die Gefühlsschwankungen sind so intensiv, dann sieht man sich endlich, dann ist die Leidenschaft wieder groß oder vielleicht auch der Streit, die haben sich auch gestritten, ne, der Streit ist dann auch so intensiv und alles ist so und dann fühlt sich das an, als wären das ganz, 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 ganz große Gefühle. Sind sie auch nur keine Liebe, es ist halt eine Abhängigkeit. Und deswegen ist es total wichtig, dahinter zu gucken und festzustellen, also wirklich für dich selber, wie du sagst, in den Spiegel gucken und sagen, also was genau ist denn das eigentlich, was hier vonstatten geht. Mhm. Ne? Und sag du.
Mir fällt nur gerade ein, vielleicht sollten wir auch mal eine Folge dazu machen oder haben wir das schon gemacht zum Thema, was ist Liebe?
Naja, wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, dass Liebe kein Gefühl ist.
Stimmt.
Ne? Das können wir durchaus nochmal aufgreifen. Das ist ja sehr umfassend und kann von so vielen Seiten beleuchtet werden. Ne? Aber nochmal zu sagen, also es ist auf jeden Fall kein Gefühl. So viel kann ich jetzt schon sagen. Liebe ist eine Entscheidung. So, und wird von ganz vielen Gedanken getragen, die angenehme Gefühle auslösen. Aber Liebe an sich ist kein Gefühl. Mhm. So heißt auch diese Episode. Also wenn ihr wollt, ich glaube, das war letztes Jahr im Februar um Valentinstag herum haben wir das gemacht.
Ja, das stimmt.
Passenderweise. Nehme ich gerne nochmal mit, können wir gerne nochmal machen. Was, um auf die Affären zurückzukommen. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, dass es oft einfach für die dritte Person auch mit sehr viel Leiden zu tun hat. Auf jeden Fall mit viel Warten. Und was eine Affäre kennzeichnet, ist, dass offene Kommunikation fehlt. Also da ist das, was ja eine gute Beziehung ausmacht und eine Beziehung auf Augenhöhe und eine erfüllte Beziehung, dass es eine Offenheit gibt. Und zwar besteht die nicht darin, in dem Fall, dass die dritte Person sich nicht traut, offen über ihre echten Wünsche, über ihre Bedürfnisse oder ihre Erwartungen zu sprechen. Die traut sich auch nicht, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Also vielleicht mal hin und wieder, mal so ein bisschen, also ich will es nicht für alle sprechen, möglicherweise gibt es auch Personen, die sehr fordernd sind als dritte Person, auch möglich. Aber überwiegend ist es so, dass die Person, die sozusagen auf der Ersatzbank sitzt oder irgendwo draußen oder in den Schattendasein in dieser Beziehung führt, weil sie einfach nicht ins Licht der Öffentlichkeit sozusagen geholt wird, stellt relativ wahrscheinlich wenig Ansprüche aus Angst, dass dann Schluss ist. Aus voll Angst, das, was sie da hat und was so viel Intensität bringt, dass sie das verliert. Gell? Und da merkst du schon, na, wenn ich nicht sagen kann, was ich mir wünsche, wenn ich nicht sagen kann, was mir wichtig ist oder wie es mir geht, was ist denn das für eine Beziehung? Und das ist wirklich für dich, wenn du sowas, wenn das jetzt bei dir da die Ohren klingeln, das ist wirklich ein ganz wichtiges Signal, was ich dir empfehle vom Herzen, das ernst zu nehmen. Einfach, wenn ich das nicht sagen kann, dann ist es egal mit wem, aus meiner persönlichen Warte, keine gute Beziehung. Weil sie nicht auf Augenhöhe ist, weil sie nicht gleichberechtigt ist, weil sie nicht, wenn du dir nicht traust, dass du sagen kannst, der andere es natürlich auch nicht wahrnehmen, heißt ja auch, dass er vielleicht sich nicht dafür interessiert. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Indiz und auch der große Nachteil, du bist dann auch abgekoppelt davon. Ne? Wenn ich das nie sagen darf, mich nicht traue, das zu sagen und sehr angstgeprägt bin, will ich auch vielleicht die auch gar nicht mehr spüren und koppelt die von mir ab. Das heißt, mir fehlt ja nicht nur die Beziehung zu einer Person außen, mir fehlt auch die Verbindung dann mit mir selber und zu dem, was mir wichtig ist. Das ist ja auch ein großes Risiko und das ist ja oft was wir dann nachträglich in Therapien oder im Coaching oder sonst wo versuchen, wieder herzustellen, wieder mit uns selbst in Verbindung zu kommen. Das ist total wichtig. Mhm. Und oft ist es dann auch so, dass die dritte Person auch nicht das Leben schwer machen will. Also die raren Momente, die man dann zusammen hat, die sollen dann ganz, ganz toll sein. Und da soll auch unheimlich viel Leichtigkeit und so alles das, was vermeintlich in der anderen Beziehung nicht mehr ist, willst du dann dort haben. Und da kann ich natürlich auch schlecht mit meinen Erwartungen jetzt um die Ecke kommen. Oder Alltag, mit meinen Alltagsproblemen oder mit dem, was mich gerade beschäftigt. Vielleicht habe ich berufliche Herausforderungen und so. Das kann ich alles nicht mitteilen, weil ich dann ja auch Probleme habe, beschwerlich ist, wo man mal über was reden muss oder sowas. Und das will ich ja genau nicht, wer die easygoing-Person sein, die attraktiv erscheint in ihrer Leichtigkeit und in ihrer Unbeschwertheit. Mhm. Ne? Und die Person, die betrügt, also die Affäre hat, obwohl sie in der Beziehung ist, die ist auch nicht offen und ehrlich. Und warum nicht? Naja, ist ja klar. Auf der einen Seite sucht die, warum die eine Affäre anfängt, das haben wir ja in der Episode Fremdgehen besprochen. So, und jetzt ist das sozusagen da. Ich habe jetzt die Affäre, ich gehe fremd, weil ich mir Bedürfnisse, die ich in meiner Beziehung vermeintlich nicht erfüllen kann, woanders erfüllen möchte. So, und jetzt habe ich da einen schönen Zustand hergestellt. Da ist jetzt eine Person, die immer auf mich wartet. Da ist jetzt eine Person, die mich unbedingt will, die an mir hängt, die ja mit mir zusammen sein will, also die mir unheimlich viel Liebe schickt, die auch alles macht, was ich mir wünsche, um mich glücklich zu machen. So, na, das will ich ja auch nicht wieder loswerden. Das will ich ja behalten. Dann werde ich dir immer Bröckchen hinschmeißen oder die auch vielleicht richtig offen anlügen und sagen, ich verlasse meinen Mann. Oder ich, wenn die Kinder aus der Schule sind, dann jetzt nur noch, wir müssen noch warten, bis das passiert. Oder oft sagen die auch sowas, ich würde dich ja, aber meine Frau lässt das einfach nicht zu oder mein Mann lässt das einfach nicht zu, die würde mich nie gehen lassen. So vollkommen absurde Erklärungen, die wir dann auch irgendwie hin oder die dritte Person auch dann vielleicht hinnimmt, gell?
Und die Verantwortung wird ja da auch dann wieder der anderen Person zugeschoben. Also derjenige, der jetzt hier betrügt, diese Person, die sagt dann ja, nee, meine Frau, mein Mann würde das nicht zulassen. Das ist ja dann auch so ein, okay, also
ich würde ja, wenn
befreie
ich
mich von jeglicher
ja,
Verantwortung.
Ja, genau.
Ist, ich, und was bin dann, ich verantwortlich für mein eigenes Leben?
Genau. Und innerhalb der Affäre passiert jetzt Folgendes. Die beiden, so ein bisschen wie die zwei Königskinder, die nicht zueinander können, weil es da eine andere böse Person gibt, die das verhindert, deren Glück. Mm. Und das schweißt dann ja auch wieder zusammen. Ne? Das ist, der würde sofort, der liebt mich so extrem, der würde sofort, wenn er nur könnte. Und auch bei der Person, von der Frau, von der ich vorhin gesprochen habe, mit der 12 Jahre langen Affäre, war das ähnlich. Dieses Versprechen oder auch die Aussicht, dass es jetzt bald ist, der Zeitpunkt, wo er frei ist für sie und für das gemeinsame Leben, der ist ganz, ganz nah. Da kam dann immer wieder was dazwischen und dann rutschte der wieder weg und dann war er wieder nah. Also auch dieses,
Gab es dann ein Ende zu der Geschichte?
Ja, die hat sich dann gelöst. Mhm. Mit viel Mühe und Arbeit an sich selber ist er das gelungen. Also ich finde ja, 13 Jahre ist ja auch eine wahnsinnig lange Zeit, die sie da investiert.
Ja, und ich finde, also da es aufrecht zu erhalten, dass es in Anführungsstrichen nur eine Affäre ist, nach so einer Zeit kannst du doch, wie du das vorhin gesagt hast, nicht nur eben positiv sein und nicht über den Alltag sprechen und so weiter. Da rutschst du doch automatisch in eine Art Beziehung.
Also bei ihr, es ist ja auch für die, es war ja auch eine Beziehung, wie eine Long-Distance-Beziehung eigentlich, wenn man sich selten sieht, ne? Und interessanterweise war das in dem konkreten Fall so, dass diese ganzen negativen oder die unangenehmen Gefühle, die damit einhergingen, hat die dann sozusagen außerhalb der Affäre mit ihren Freundinnen und Freunden oder Familie besprochen. Und dann war schon so, ja, und das Beschweren und das darüber klagen, dass das so ist und entweder seine Frau oder auch er selber mal schuld, irgend sowas, ne? Wenn er da war, wenn die zusammen waren, hat die das weggeschoben. Da hatte die quasi schon wieder sich davon befreit und hat sich dann fokussiert auf das Schöne. Weil sie wollte sich ja ihre kostbare Zeit mit ihm auch nicht verderben. Die wollte es ja auch schön haben. Und hat gleichzeitig damit das noch mehr in die Länge gezogen. Und da gibt's noch ein ganz interessantes Phänomen, was in dem Fall leider da das verstärkt, dass unser Unbewusstes ja total willens und vor allen Dingen auch fähig ist, Lücken zu füllen von Sachen, die gar nicht da sind. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, da gibt's auch so Texte, wo so Buchstaben fehlen und dass du vollkommen unser Gehirn super in der Lage ist, den Text ganz, also ganz perfekt einfach zu lesen und zu erfassen. Und es ist, wir füllen diese Lücke. Und das passiert bei Affären auch oft. Und bedauerlicherweise neigt dann unser Unbewusstes auch dazu, uns die Lücken mit Dingen zu füllen, die schöner sind, also so mit Traumbildchen, die schöner sind, als die Realität vielleicht ist oder sein könnte. Mhm. Ne? Und das ist dann auch ein Grund dafür, warum es schwerer ist, sich aus der Affäre zu befreien. Ja, weil das Bild, was da entsteht vor deinem inneren Auge, die Vision, wofür sich's zu leben, zu warten, zu kämpfen, zu hoffen lohnt, das einfach so schön ist und so attraktiv ist. Und es ist halt schwer, dann zu kapieren, dass das die Hälfte von dem Bild sowieso gar nicht da ist, dass du dir das selber dazu gesponnen hast.
Ja, und ist es nicht auch oft ein Abgleich dann zur Alternative? So quasi, was wäre denn die Alternative? Ich bin allein. Vielleicht gepaart mit den Gedanken, wenn ich den verlasse, finde ich nie wieder jemanden oder die verlasse.
Ja, ja.
So, ist das wirklich besser? Nein.
Ja, wenn du die Antwort dir so gibst, die Frage finde ich total gut, aber die eine Möglichkeit ist genau die du gerade geschildert hast. Ne? Dass ich denke, na, lieber habe ich den alle 3 Wochen mal, als gar niemanden.
Ist halt dann so eine Abwägung. Es ist dieses klassische Pro-Kontra-Liste machen.
Ja,
und
ja.
Wenn solange immer noch Pro ein bisschen überwiegt,
aber das
entscheidest
ist,
du dich für dafür.
Möglicherweise, aber der, was ich da entgegenhalte, ist, du kannst ja auch sagen, ja, also du müsstest dann, wenn du dir die Frage, das ist vielleicht ein super Experiment, was du machen kannst, du stellst dir die Frage, ne, ist es besser als allein sein? Und dann schreibst mal alles hin, was du sagst, nein, es ist nicht besser, weil dann habe ich ja den noch. Und schreibst, ja, es ist besser, alleine zu sein. So, das wäre dann, wenn du nur bei Nein bleibst, dann ist es nicht besser, dann, wenn du Alleinsein so negativ bewertest, ne, du müsstest mal sagen,
individuell auf jeden
ja,
Fall.
Du müsstest sagen, was, oder dich zumindest mal fragen, was ist denn da, was gewinne ich denn, wenn ich alleine bin? Was gewinne ich, wenn ich drin bleibe, in der Situation bleibe? Und was gewinne ich, wenn ich aussteige aus der Situation? Und Alleinsein heißt ja auch frei sein und frei entscheiden. Ja, also mir ist vollkommen bewusst, dass das wirklich schwer ist, aus solchen Situationen rauszukommen, dass dieser verstellte Blick, auch die ganzen, ja, die Bilder, die wir uns malen, vielleicht auch ein bisschen Selbstbetrug, gepaart mit den Hoffnungskrümeln, die wir kriegen, dass das wirklich zusammen eine recht starke Kraft entwickelt, die uns da drin hält, ne? Und vielleicht, wie gesagt, auch noch Ängste, die dazukommen, wenn ich das nicht mehr habe, was habe ich denn dann? Und es ist ja, haben wir ja schon ganz oft gehabt, eine Komfortzone kann auch unangenehm sein. Und sie ist dann trotzdem, viele Menschen entscheiden sich dann trotzdem dafür, da zu bleiben, weil sie es gewohnt sind, weil sie wissen, was passiert im Vergleich zu dem, was ich, wenn ich jetzt das nicht mehr habe, dann weiß ich nicht. Und das Unbekannte scheint die größere Herausforderung zu sein. Dann bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne, auch wenn ich es nicht so doll finde, auch wenn ich weiß, es tut mir nicht so richtig gut, als zu sagen, ich wende mich jetzt dem Unbekannten zu. Hm. Ich finde das nicht. Ich finde, und es hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, ne? Bin ich es mir selbst wert, mich zu befreien aus etwas, was mir nicht gut tut?
Weißt du, welcher Satz mir dazu einfällt? Dieser, was, wenn es gut wird? Gibt es auch diesen Spruch,
ja, genau.
So einfach mal eben nicht zu überlegen, ah, oh, und dann könnte aber dies und dann wird das schlechter und das, sondern nee, aber was, wenn es funktioniert? Was, wenn es gut wird?
Ja, absolut. Also der Unterschied, wenn man es nochmal jetzt vergleichen will, mit einer Beziehung, mit einer erfüllenden Beziehung, besteht darin, dass es ein Machtgefälle gibt. Autonomie und Bindung sind nicht in Balance. Ja, eine Person, und in der Regel ist es diejenige, die in einer Beziehung ist, hat mehr Macht. Die bestimmt, wann sehen wir uns, wie lange, unter welchen Bedingungen. So, die sagt auch nie, heute nicht, jetzt kann ich nicht und zieht sich zurück und geht ja auch in ein anderes Leben. Ne? Der Verlust für die Person ist ja auch viel geringer, weil sie dann woanders hingeht. Und auf der anderen Seite, also die dritte Person, da besteht halt eine große Abhängigkeit und oft eine Ohnmacht. Sie empfinden eine Ohnmacht und haben den Eindruck, dass sie nichts tun können, dass sie an der Situation nichts ändern können. und dass sie einfach dazu verdonnert sind, dazu warten, wie sich die andere Person entscheidet. Mhm. Ne? Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich sage, okay, was kannst du denn jetzt konkret tun? Also ich habe es schon gesagt, es ist wichtig hinzugucken, also wirklich genau hinzugucken und sagen, was ist Realität? Was ist denn wirklich diese Beziehung? Was macht die aus? Und vielleicht helfen dir da Fragen, ein bisschen Klarheit zu bekommen, indem du dir folgende Fragen beantwortest. Also du kannst dich fragen, gibt es ein wirkliches Interesse an meiner Person? Hat der Mensch, mit dem ich eine Affäre habe, ein wirkliches Interesse an mir? Interessiert er sich dafür, was mir wichtig ist, wie es mir geht, wie ich mich fühle, was meine Bedürfnisse sind, was meine Wünsche sind, was meine Träume sind? Hat er da ein wirkliches Interesse? Und ich kann dir nur ans Herz legen, das ist wirklich ganz, 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 ganz ehrlich. Nimm bitte diese Brille ab. Nimm die, leg die weg. Leg die rosa-rote Brille beiseite und versuch mal ganz faktisch da drauf zu gucken. Ich habe was ganz Tolles gehört. Da hat die gesagt, man soll sich das so vorstellen, als würde man in einem Kinosaal sitzen und du würdest dein eigenes Leben, deine Affäre im Kino sehen.
Auf Leinwand sehen. Mhm.
Und du würdest dich, also die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, die würde so handeln, wie du handelst. Was denkst du dann über die? Und ja, oft ist es ja so, das ist im Grunde eine schöne Methode für den Blick von außen, Perspektivwechsel oder Metaebene. Hier jetzt ein bisschen plastisch, wie man es ganz konkret machen kann. Und das hilft festzustellen, sagen, was macht denn die da jetzt? Oft ist das, also sitzt im Kinosessel und denkst,
Kopfschütteln so.
Wieso macht die das jetzt? Das ist total unlogisch. Die muss doch wissen, das muss die doch spüren, die macht sich was vor. Alle diese Gedanken haben wir ja ganz oft. Und das ist relativ wahrscheinlich auch das, was dir dann kommt, wenn du versuchst, ein bisschen mit Abstand da drauf zu gucken und Klarheit zu gewinnen. Also frag dich, wie viel Interesse gibt's wirklich an dir? Du kannst dich auch fragen, gibt's eine gemeinsame Idee oder eine Vision von einer Zukunft, von einer gemeinsamen Zukunft? Also wer ist derjenige, der darüber spricht, wie es mal in Zukunft wird? Bist das du hauptsächlich? Oder ist das was ihr gemeinsam wirklich entwickelt? Und dann auch, wie gibt's nicht nur die Vision, sondern auch konkrete Ideen, wie er dahin kommt. Und wenn du feststellst, das gibt's gar nicht, wie, vielleicht kann ja gut sein, ne, dass du mit deiner Affäre dir immer was erträumst und ihr auch beide da so euer Luftschloss baut, das ist ja gut möglich. Wenn dann aber nichts kommt, also wenn dann nichts passiert im Sinne von, okay, wie gehen wir denn jetzt vor, ne? Wie kommen wir denn dahin? Wie erreichen wir unser Ziel? Muss ja mal ein konkreter Schritt irgendwie auch zumindest mal gedacht werden, bevor man ihn tut. Wenn das nicht ist, dann ist das auch ein gutes Signal dafür, dass du da dich in einer Situation befindest, die zumindest kein Weiterkommen ermöglicht. Ne? Und ich will wirklich an der Stelle nochmal sagen, jeder entscheidet das selbst, du entscheidest es auch für dich selbst. Wenn du das sagst, ich bleib da drin, ich will hier nicht raus oder ich bin noch nicht so weit oder mir tut's gut oder es schadet mir nicht, was auch immer deine Entscheidung ist, das ist ja deine Entscheidung, das ist ja dein Leben. Dann brauchst du dir die Fragen gar nicht zu stellen, ja, wenn du da drin bleiben willst, ne? Und gleichzeitig denke ich, dass es eine gute Möglichkeit ist, mal zu hinterfragen, wo stehe ich denn gerade in meinem Leben? Wie will ich leben? Und auch, was bin ich mir selbst wert? Und der Selbstwert leidet sicher darunter, wenn ich ganz abhängig bin davon, was eine andere Person entscheidet. Und deswegen ist mein Tipp wirklich zu sagen, werd aktiv und guck, dass du in die Entscheidung kommst. Dieses Gefälle von du wartest nur und bist abhängig von der Entscheidung der anderen Person, das ist was ich überzeugt bin, auf Dauer der mentalen Gesundheit nicht gut tut. So. Und relativ wahrscheinlich du dann auch mitnimmst in die nächste Beziehung. Oder vielleicht sogar, wenn du wirklich mal mit dieser Person dann eine echte Beziehung hast, ohne die dritte zu sein, sondern dann die erste Frau zu sein sozusagen oder der erste Mann. Ist ja sowieso noch die Frage, wie stellst du dann das Gleichgewicht wieder her? Das hat sich dann schon so eingespielt, dieses Machtgefälle, dass das wahrscheinlich sehr schwer sein wird, da eine Beziehung auf Augenhöhe daraus entstehen zu lassen. Und den einen Punkt, den ich ganz am Anfang schon hatte, ne, frag dich doch mal oder überprüf mal deine Gedanken, wie viel Verständnis du für die andere Person aufbringst, für deren Verhalten. Und dein eigenes oder das Verständnis für dich eigentlich immer zurückschraubst für deine eigenen Bedürfnisse. Das ist auch ein guter Indikator dafür, dass es für dich und für deinen Selbstwert und für deine Selbstwirksamkeit eher ein ungutes Verhältnis ist. Und was du dich auch fragen kannst, welches Bedürfnis oder welche Bedürfnisse erfüllst du dir innerhalb dieser Affäre oder damit, dass du diese Affäre hast? Und dann kannst du dich natürlich fragen, wir wissen ja, und du weißt es auch, dass für ein Bedürfnis ganz, ganz viele Strategien gefunden werden können, die zu erfüllen, auch außerhalb einer Affäre. Ne? Also was genau suchst du da? Wir haben ja schon gesagt, diese Leichtigkeit, die Aufregung, der ganze Thrill, vielleicht mega guter Sex, das Geheime, das Prickelnde. So, das kann ja alles sein, dass das natürlich deine Bedürfnisse nach Abenteuer und Inspiration und auch Lebendigkeit erfüllt. Und dann kannst du überlegen, okay, dieses Bedürfnis habe ich ja immer noch. Wo kann ich das anders erfüllen, anders befriedigen, als eine Affäre zu haben, in der ganz viele andere Bedürfnisse zu kurz kommen? Das heißt, wie hoch ist der Preis, den du zahlst dafür, dass du diese Aufregung und das Prickeln spürst? Und je besser du das verstehst und durchdringst und da Klarheit für dich schaffst, desto größer ist die Chance für dich, das entweder zu akzeptieren, dass das so ist, oder zu verändern. Die Akzeptanz sage ich deswegen dazu, weil das immer eine Option ist. Wir müssen nichts ändern. Du kannst, wie gesagt, das entscheidest du selbst. Die Option gibt's und gleichzeitig gibt's die andere, die ich dir offeriere und sage, es ist auch Veränderung möglich. Aber dafür brauche ich Klarheit. Dafür brauchst du Klarheit zu verstehen, warum stecke ich denn überhaupt in der Situation? Worum geht's mir eigentlich? Was ist mir wichtig? Und wie komme ich da raus? Und natürlich die gewaltfreie Haltung, ne? Was brauche ich, um rauszukommen? Was könnte mir helfen? Wer könnte mir helfen? Das sind alles Sachen, die du dann in diesem Kontext machst. Aber zuerst brauchst du die Erkenntnis, was eigentlich los ist. Also wirklich einen klaren Blick darauf. Meine heutige Podcast-Empfehlung ist ganz leicht zu merken. Die heißt nämlich Aha. Alltagswissen. Liebe ich. Es ist wirklich kurz und knackig und mein Bedürfnis nach Wissen und Neugier und Neuem und Entdecken wird da total befriedigt. Ich liebe diesen Podcast, der ist ganz toll. Hört da unbedingt mal rein. Der heißt Aha Alltagswissen. So, das war's jetzt dazu, liebe Kerstin.
Danke für deine Podcast-Empfehlungen. Ich fand die bisher alle echt bereichernd.
Ja, super.
Ich habe da reingehört und fand die richtig cool.
Sehr schön.
Meine Liste an Podcasts hat sich erweitert.
Erweitert, ja. Sehr gut. Das freut mich. Also ich finde ja total toll, den gleichen Podcast zu hören. Und ich finde aber auch so ein bisschen Abwechslung total gut, immer was Neues und auch was Branchenfremdes sozusagen. Mhm. Das liebe ich sehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch wirklich für eure Unterstützung, für die vielen Kommentare und Likes und Nachrichten und Weiterempfehlungen. Ich weiß das sehr zu schätzen und es ist auch wirklich wichtig für den Podcast, dass ihr das weiterhin tut. Also vielleicht hast du Lust, gleich nachdem du hier fertig gehört hast, den Podcast zu abonnieren, weiterzuleiten oder mir einen Kommentar zu schreiben. Das würde mich sehr freuen. Bedanke dich auf jeden Fall bei dir selbst, dass du die Folge gehört hast und was für dich und deine Beziehungen tust. Und ich habe noch einen wichtigen Hinweis. Und zwar gibt es im November die Online-Masterclass Gewaltfreie Kommunikation. Und wenn du dich dafür interessierst, und von einigen, die mir geschrieben haben, weiß ich ja, dass das Interesse da ist, die schon öfter nachgefragt haben. Und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt die Online-Masterclass Gewaltfreie Kommunikation. Und wenn du Lust hast und dich interessierst und mehr darüber wissen willst, auch wann es losgeht genau, was es kostet, was alles dabei ist, dann schick mir einfach eine kurze Mail an kontakt@kalista.works und ich schicke dir dann, wenn es soweit ist, die Infos. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an dich, Kerstin, habe ich schon gesagt. Egal, nochmal danke, danke, danke.
Gerne, gerne, gerne.
Für die schöne Folge und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, bis dahin, deine Susanne.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.